ich glaube, das Erste wäre, erstmal zu sagen, was da überhaupt passiert ist, was da der Schritt war, wieso das überhaupt reinkommt. Aber ich kann vorweg tatsächlich schon mal einen ersten Satz sagen, so, wenn das Elend unserer Situation jetzt, so mit all den Dingen, wenn das tatsächlich unsere von Gott gewollte Natur wäre, dann kann man sich fragen, wie sähe denn dann überhaupt eine Erlösung für den Menschen aus? Oder haben dann nicht die Asiaten recht, wenn die sagen, es gibt eigentlich keine Erlösung für uns, sondern nur eine Erlösung von uns? Was ja auch heute eine ganze Reihe auch von Künstlern und Dichtern sagen, ne, dass die sagen, der Mensch ist eigentlich eine Fehlentwicklung. Gottfried Benn zum Beispiel, der arme Hirnhund mit dem zu großen Gehirn und so Geschichten. Wir sind eigentlich ein Irrläufer schon und ein Ausrutscher der Evolution. Und wenn wir weg wären und dann würde sich wieder die Wiese also unberührt wiegen, so kann man das bei Strauß lesen oder so, wenn also diese lärmige Sorte Mensch, wenn die verschwunden wäre, wäre die Welt wieder glücklich und im Lot. Ob sie das wirklich wäre, brauchen wir jetzt gar nicht groß zu erörtern. Nicht? Aber diesen Gedanken gibt es heute immer wieder. Also dass die Leute haben, wie gesagt, also Asien, keine Erlösung für mich, sondern Erlösung von mir. Das Salzmännchen, das sich eben im Meer auflöst und verschwindet. Wenn diese Situation, in der wir heute leben, unsere natürliche wäre, dann hätte ich schon Probleme mit dem Schöpfer. Ich meine, ich habe so schon Probleme mit ihm, nicht? Wer nicht? Aber noch mal ein ganzes Stück dazu. Das nur also vorweg gefragt, sodass ich tatsächlich meine, wenn ich hoffen will auf Erlösung für mich, muss ich sagen, dass der jetzige Zustand nicht mein natürlicher Zustand ist. Dass wir, so wie wir jetzt sind, nicht die, das sind, wie Gott sich das gedacht hat, um es also jetzt theologisch auszudrücken, als Vorwegrahmen oder so. Jetzt komme ich zurück, was ist da also mit dem Paradies und mit der Erbsünde? Was ist das Besondere beim Paradies und bei der Erbsünde? Ich hatte immer gesagt, das Bild der griechischen Ethik und Fragestellung ist immer die zwischen Vernunft und Leidenschaft. Da gibt es keine Befehle von den Göttern her, sondern die Basis ist die Gerechtigkeit des Menschen und die Gerechtigkeit des Menschen besteht in seinem vernünftigen eigenen Zustand. Und dieser Zustand besteht darin, dass die Kopfseele auf vernünftige Weise über die Brust- und Bauchseele herrscht. Das ist die Vernunft und nicht diktatorischer Verstand, sondern Vernunft, also vernünftig, die gönnt sowohl den aggressiven Kräften der Brustseele, dem Thymikon, des Thymikon einiges, und sie gönnt auch dem Unterleib mit Essen, Trinken und Sexualität und was alles so hineingehört, aber sie hat es zugleich zu beherrschen. Und deswegen ist die eigentliche Problematik im Griechischen, in der griechischen Ethik Vernunft und Leidenschaft. Nicht so in dem als ganz Mensch gedachten biblischen Menschenbild. Da ist der Mensch ein Ganzer und er verdankt sich einem freien Schöpferwirken. Gott ist nicht verpflichtet und nicht genötigt zu schaffen, sondern das ist reine Freigebigkeit. Die Frage ist, warum tut er es? Ich habe eben schon Predigten gehört, er tut es, weil er jemanden zum Lieben braucht. Aber das sollte mir nicht ein katholischer Prediger sagen, denn der damit sich outet als jemand, der die Trinitätslehre nicht gehört hat in seiner Theologie. Denn Gott sucht nicht jemanden, den er lieben kann, sondern er sucht, wie Don Scotus gesagt hat, Mitliebende. Er schafft uns, weil er Mitliebende will. Denn er lieben heißt sagen, Volotis, ich will, dass du seist. Und er hat die Liebe in sich, ist er zu drei Personen, das ist gar kein Problem. Er will anderen auch dieses Glück des Mitliebens schenken, so sagt Scotus, dass das mit hineingehört. Was geschieht also jetzt erstmal im Paradies? Also die leben dort und haben am deutlichsten wird es sichtbar beim Kinderkriegen, dass eben jetzt da das Kinderkriegen schon im Paradies ein zweifach übernatürliches ist. Das erste Übernatürliche ist, dass aus dem Zusammenkommen von zwei biologischen Zellen, dem fälschlich Spermium genannten und dem Ovulum, die verbinden, das sind reine organische Zellen, und die verbinden sich zu einem neuen Organismus. Dass das zugleich ein Geistwesen hervorbringt, ist schon übernatürlich und ein Wunder. Und das drücken deswegen die mittelalterlichen Autoren aus, dass bei jeder Verschmelzung zweier Gameten dann Gott die dazu passende Seele einschafft. So formulieren die das. Denn die reine Geistseele, also die Geistfreiheit, wovon wir hier die ganze Zeit reden, ist keine biologische Kategorie. Und wie soll durch eine rein biologische Kategorie, da werden es dann bei den Hunden Hunde und Katzen raus, das ist kein Wunder. Aber wieso ein geistbeseeltes Wesen, nicht bloß Seele, Geistseele, Freiheitsseele, Person auftaucht, das ist biologisch nicht zu erklären. Das ist also schon ein zusätzliches Wunder, was dort einem geschieht und was die mittelalterlichen Autoren, ich wiederhole es nochmal, deswegen sagen, das schafft Gott immer einzeln ein, je nach dem Muster des Leibes, mit dem er da zu tun hat, macht er die dazu passende Seele. Und da ist dann nochmal interessant, da kann man darüber nachdenken, dass Thomas sagt, dass die besonders deutlichste Eigenschaft des Menschen der Tastsinn ist, der Takt, das Eingehen auf, und dass wir darin eben auch die Tiere übertreffen. Also die Tiere können zum Teil schärfer riechen und sehen und hören und alles Mögliche, aber diesen Taktsinn, den Tastsinn, dass wir den haben, das übertrifft das animalische Niveau, und danach bestimmt sie am ehesten auch dann nochmal die eingeschaffene taktvolle Seele oder so. Das kann man bei Thomas lesen. Ja, also das ist ein erster Schritt über das bloße Naturgeschehen, Verschmelzung zweier Zellen zu einem neuen Organismus hinausgeht. Da denkt sich heute niemand mehr was dabei, weil die Biologen und überhaupt so die Leute das alles ja wissenschaftlich betrachten. Und da gibt es keine höhere Art, sondern da gibt es nur eine etwas weitergetriebene Entwicklung. Und dann sagen, nein, das ist ganz natürlich alles oder so. Diese Unterscheidung von einer Geist- und Freiheitsseele gegenüber Seele als Lebensprinzip, Pflanzenseele, Tierseele, da haben die gar kein Problem, die Leute heute damit. Deswegen spreche ich nur einfach an, dass also eine ganze Tradition das hatte, und ich meine, dass man das heute eigentlich auch noch so denken sollte. Ich weiß nicht, was Sie dazu meinen, aber ich finde, es geht nicht ohne. Das kann ich nicht einfach auf die Biologie zurückschrauben in unserem allgemein herrschenden Evolutionismus. Also ich habe überhaupt nichts gegen Evolution, nur gegen einen falschen Evolutionismus, jetzt wenn man sagt Schöpfung oder Evolution, was einfach Blödsinn ist, um so unanständig auszudrücken, so knapp, und eben dieses. So, und jetzt bleibt es im Paradies nicht bei diesem ersten übernatürlichen Punkt, sondern der zweite übernatürliche Punkt ist, dass dieses neue Lebewesen nicht bloß eine Geistseele kriegt, sondern diese Geistseele hat zugleich schon das innergöttliche Leben in sich. Der theologische Ausdruck dafür heißt heiligmachende Gnade. Und das ist eigentlich das innergöttliche Leben in Gott zwischen Vater, Sohn und Geist. Was wir heute durch die Taufe kriegen, erstmal. Und diese Erweiterung oder Eröffnung und Selbsttranszendenz des Menschen, die geht durch die Verfehlung, durch den Ungehorsam Adams und Evas verloren. Und das ist der eigentliche Kern der Erbsündenlehre. Das andere sind alles Folgen dieser Situation, während das von bei vielen Leuten oder bei den meisten Leuten, glaube ich, auch bei vielen der theologischen Kollegen im Vordergrund steht. Also die normalen Reibereien, die das Leben so mit sich bringt, also in der Spannung von Leib und Seele in unserer jetzigen Verfassung, um das Problem des Individuums und die Gemeinschaft und was wir alles aufzählen wollen. Ne? Das gehört dann rein, sind aber Folgen der Erbsünde und nicht die Erbsünde selber. Jetzt müsste die Erbsünde natürlich hier nicht Sünde heißen, sondern müsste eigentlich heißen Erbverlust. Und da sagt auch die ganze Tradition, dass hier das Wort Sünde in einem analogen Sinn verwendet wird. Und deswegen ist das nicht ganz glücklich. Denn es ist nochmals keine persönliche Schuld. Warum heißt es aber Erbschuld oder Erbsünde? Weil es etwas ist, was fehlt, was eigentlich nicht fehlen sollte. Das ist also keine persönliche Schuld des Einzelnen, aber der Einzelne war gedacht als jemand, der in dieser beiden Punkten übernatürlich auf die Welt kommt, und das tun wir jetzt nicht. Sondern wir tauchen zwar immer noch mit dem ersten übernatürlichen Wunder auf, dass wir Geistwesen sind und nicht eine animalische Vertretung von Animal Rationale, sondern eben wirklich ein Geistwesen darin, mit der Gefahr, dass es dann so wird, Plato, Descartes, dass ich überhaupt mich identifiziere mit meiner Geistigkeit. Und das ist nicht richtig, denn wir sitzen nicht als ein Gespenst in der Maschine, um es nochmal zu sagen, oder als ein Engel in einem Körper, sondern wir sind Leib-Seele-Wesen. Und unsere Seele ist zwar einerseits eine Geistseele, aber andererseits ist sie gedacht als die Formursache in uns. Das heißt, sie macht uns zu dem, was wir sind, zu Menschen. Das ist also der Punkt. Und da ist also jetzt die Vorstellung, es fehlt also eigentlich, das ist der Kern der Erbsünde, also der Erbschuld, es fehlt uns das innergöttliche Leben. Das sollten wir eigentlich am Anfang haben. Und weil das eben etwas ist, was nach wie vor etwas ist, was fehlt, hat es von dort her eben diese Gestalt des Mangels oder stärker gesagt, weil es irgendwie dann ins Moralische hineingeht, auch der Schuld oder der Sünde. Aber selbstverständlich ist es nicht Schuld und Sünde des Einzelnen. Allerdings ist dann sofort der nächste Gedanke zu sagen, wenn Adam und Eva sich richtig benommen hätten, ist überhaupt nicht gesagt, dass wir jetzt noch im Paradies wären. Denn wenn die sich anständig benommen hätten, hätte jeder und jede von uns auch eine Prüfung machen müssen. Und die Frage ist, ob wir uns besser benommen hätten als Adam und Eva. Tatsächlich haben wir in unserem Leben immer schon auch diese nicht subjektive Schuld subjektiv ratifiziert. Wir haben uns eigentlich alle schon verfehlt benommen. Nicht ohne Anstoß, so wie Adam und Eva, also in dieser mythologischen Geschichte da von der Schlange angesprochen werden, so wären wir natürlich immer schon dann auch auf Erfahrungen der Grenze oder des uns des Hinzunehmenden gestoßen und hätten so reagieren können dann, wie Adam und Eva reagiert haben, dass wir uns nicht an das Gebot Gottes gehalten. Und dann wären wir sind eben stärker im Negativen. Nicht? Wir können einen Baum abhacken, aber keiner von uns kann einen Baum wachsen machen. Wir können ihn pflanzen, wir können ein Gitter drumherum machen, wir können sehen, dass der geschützt wird, aber wir können ihn nicht wachsen machen. Und so können also auch die kleinen Kinder erstmal was umschmeißen, ehe sie bauen können. Das ist das ja Problem. Wenn das ältere Kind einen Turm baut und ist schon so weit, das kleinere kann nur den Turm umschmeißen und macht das natürlich. Also wir sind einfach besser im Negativen als im Positiven und zwar mit Folgen für andere. Da ist dann was weggenommen worden und dann fehlt uns das. Wenn wir es noch gehabt hätten, ist nicht sicher, ob wir es nicht verloren hätten. Das gehört also auch nochmal hinein, weil das im Leben dazu gehört. Eben ob man das jetzt tatsächlich Sünde nennen soll, wie gesagt, die sagen selber, die klassischen Theologen, das ist analog, das heißt, weicht ein bisschen ab. Und analog heißt ja, dass es irgendwie was mit Ähnlichkeit zu tun hat. Der berühmte Beispiel war ja immer das Wort gesund, dafür die Analogie. Nicht gesund ist also der Mensch, wenn er gesund ist, aber dann spricht man von gesunder Gesichtsfarbe, man spricht von gesunden Urin, man spricht von gesundem Obst oder Heilmitteln oder so. Überall taucht das Wort gesund auf, aber eigentlich gehört es nur hin beim gesunden Menschen. Und in anderen Formen sind es Formen, die sich irgendwie drauf beziehen. So haben die ja auch gesagt, ja, das bezieht sich eben da drauf, auf diese Geschichte und darum nennen wir es so. Das ist nicht gut, stimme ich Ihnen zu, aber es ist dann auch nicht so dramatisch, wie die Leute da rumtun. Wenn ich also wirklich den Kern nehme und nicht also die einfachen Folgen. Die Folgen sind die, wenn Sie eben gucken, was eben Gott sagt zu Adam und zu Eva, dass er eben zum Adam sagt, ja, du wirst es zu tun haben mit einer zerstörten Natur, der musst du das abringen und das geht nicht einfach anders. Und dass der Frau gesagt wird, du begehrst nach dem Mann, aber der Mann wird über dich herrschen. Wird nicht gesagt, das ist eine Strafe, sondern eben eine Folge, wie gesagt, die jetzt mitbesteht. Und dann komme ich wieder auf meinen ersten Satz zurück. Wenn wir jetzt in dieser wirklich unbefriedigenden Situation leben, in der Unordnung in uns selber, zwischen Leib und Seele, um es so auszudrücken, zwischen Vernunft und Leidenschaft, wenn wir in der Unordnung zwischen den Geschlechtern leben und den anderen, dann ist hier eine Hoffnung für uns im Auge, dass nämlich diese Unordnung aufgehoben wird. Und dann haben wir nicht bloß eine Hoffnung auf Erlösung von uns, sondern auch eine Hoffnung auf Erlösung für uns. Und so ist das also im Christentum dann geblieben, fehlt aber in den anderen Religionen, das ist wahr, also der Fall wird ja geschildert, aber da wird dann vor allen Dingen ja der Bösewicht Augustinus immer genannt, dass der das aufgenommen hat, im Zusammenhang nochmal mit einer auch fehlerhaften Lesung eines Wortes aus dem Römerbrief, dass er eben sagt, in diesem Adam haben wir alle selber schon mitgesündigt, so steht es auch im Koran. Also weil wir da alle schon mit in den Lenden Adams mit sind, ist dieser mit uns allen schon, so sagt der Koran, immer schon ein Vertrag geschlossen worden mit Gott, sodass dass wir da auch in der Spannung stehen. Also die haben keine Erbsünde, das ist völlig klar, das haben nur die Christen. Aber dass da irgendwelche Probleme und Spannungen da sind, das wissen die auch, weil die sich ja rückbeziehen auf die Bibel, in der ja der Urfall steht. Nicht so, dass das da von dort her auftaucht. Bitte?
Haben wir Ihrer Meinung nach irgendeine Chance, uns diesen paradiesischen Zustand, also den Zustand, als man eben noch nicht aus dem innerweltlichen Leben ausgetreten war oder dessen gegangen ist, uns das irgendwie anschaulich vorzustellen? Oder bleibt es im Grunde genommen genauso begrifflich, abstrakt, glaubensinhaltlich, wie zum Beispiel die Vorstellung eines Lebens nach dem Tode?
Also ich würde beides nicht abstrakt nennen, aber ich verstehe gut, dass Leute so nennen und dass sie es so nennen, weil wir tatsächlich ja keine Erfahrung haben und keine Vorstellungen davon. Das ist schon wahr.
Wir kennen uns ja doch nur sozusagen in der ständigen Konflikthaftigkeit, also eben nicht so integriert, mit Gnade geborgen oder wie auch immer.
Also die Pflicht rechne ich nicht gegen das Geborgensein. Also das ist ja für mich einer der schönsten Sätze, die ich in den letzten 30 Jahren von einem Philosophen gehört habe, dieses Wort von Emmanuel Levinas, diesem litauischen Juden, der in Paris gelehrt hat, der sagt zu dieser Frage, Gott überhäuft mich nicht mit Gütern, aber er drängt mich zur Güte, was mehr ist als alle Güter, mit denen man mich überhäufen könnte. Und diesem Satz folge ich ganz und finde den schönsten Satz, den ich bei einem Philosophen in den letzten 30 Jahren gelesen habe. Also, dass ich gedrängt werde, mastrain à la bonté, dass ich gedrängt werde zur Güte, ist das Tollste an Gutheit, das mir im Leben begegnet. Behaupte ich. Ich akzeptiere, dass Leute sagen, nein, ich will nicht gehorchen und ich will da nicht ein Soll oder so hören. Kant setzt auch das Sollen als fundamental an und sagt, ein freier Wille und ein Wille unter sittlichen Gesetzen ist einerlei. Dass tatsächlich ich nicht erstmal frei bin und dann kommt von irgendwoher aus dem Himmel ein Imperativ, sondern mich trifft ein Imperativ, ein Du sollst, und in dem Moment merke ich, dass ich anders kann, aber nicht anders darf, und dass es meine Würde zerstören würde, wenn ich nicht mehr diesem Sollen unterstehe. Und deswegen sagt er, das ist mehr als alles, womit man mich überhäufen könnte, dass ich gewürdigt werde, des Gebots zu lieben, um es so auszudrücken in meiner Sprache. Gewürdigt, des Gebots zu lieben, dass ich da ein Gebot nötig habe, weil ich es freiwillig offenbar nicht tue, weil ich lieblos bin. Das ist Punkt 1 und beschämend und bekümmernd. Aber dass das bis heute noch nicht aufgehört hat, dass er jeden Morgen wieder zu mir sagt, immer noch sei gut. Der könnte doch sagen, jetzt lass doch den Splitt laufen, diesen Idioten. Es ist immer dasselbe. Am Morgen sage ich es ihm, abends muss er wieder sagen, da habe ich es nicht richtig gemacht, da habe ich es nicht richtig gemacht. Soll er doch machen, was er will, der Heini. Nein, jeden Morgen sagt er wieder zu mir, sei gut. Liebe mich und liebe deinen Nächsten und deinen allernächsten Menschen und so. Und das finde ich einfach hinreißend. Und das kann ich mir nur mit der Demut Gottes erklären. Denn wir sagen doch nicht zu einem anderen, liebe mich, wenn der nicht will, dann soll er mit dem Buckel runterrutschen. Aber Gott sagt das als allererstes.
Ich hätte noch eine Nachfrage auch zu dieser theologischen Frage, ab Sünde und dann Jesus, der für unsere Sünden gestorben ist. Eigentlich müsste man das ja wissen, wenn manche so lange umsetzt, aber so für die allgemeine Diskussion. Hat er jetzt ermöglicht durch seinen Tod, er hat sich ja auch darauf bezogen, dass jetzt dieses innergöttliche Leben in uns entstehen kann?
So ist es. Schon. Ja. Also, ja. Die Taufe geht auf ihn zurück. Und das ist ja die neue Form jetzt. Also wir bleiben nicht ungetauft, nicht so wie, also, und von selber ist es nicht da, aber es gibt die Taufe. Und die Taufe ist nicht bloß also so eine Bußform wie beim Täufer, sondern es ist tatsächlich die neue Geburt, Wiedergeburt.
Also im besten Fall könnte es sein, dass manche Leute in diesen Zustand kommen, in dem Adam und Eva waren, vor der.
Ja, also, das ist jetzt der nächste Punkt, da heißt der Fachausdruck Begierdetaufe. Also es gibt tatsächlich Leute, die jahrhundertelang gesagt haben, wer nicht getauft ist, kommt in die Hölle. Franz Xaver hat das auf sich genommen, da bis nach Japan zu segeln, in diesen kleinen Booten, Schiffen und wie das da alles war, nicht? Weil er der Überzeugung war, wen er nicht getauft hat, der kommt in die Hölle. Und da hat er in Japan dann einen dieser höheren Tenors da oder so, also zu taufen gehabt. Und als der schon da stand und sagte, hat er gesagt, ja, und was ist mit meinen Vorfahren? Sagt Franz Xaver, ja, die sind in der Hölle. Und hat gesagt, dann gehe ich doch lieber dort zu denen hin, als dass ich mich da trenne. Und erst in seinem letzten Lebensjahr, da saß er dann schon auf der Insel und wartete nach China einzureisen. Da haben wir noch die Briefe, da geht endlich die, also Frage los, das kann doch nicht sein, dass die Leute da einfach alle in der Hölle sind, wenn die nicht getauft sind. Sondern, dass es da etwas geben muss, von Gottes Gnade her, dass das anders wird. Und dafür hat dann Rana ja diesen unglücklichen Namen anonyme Christen eingeführt. Der ja schon deswegen unglücklich ist, wer ein Anonymes hat, der weiß, wie er heißt, nur die anderen wissen es nicht. Während hier wissen nicht die anderen, was sie sind, sondern nur der Pater Rana weiß es. Also es ist wirklich daneben der Name. Wieso kommt er überhaupt auf den Namen? Der kommt auf den Namen, weil der liest, was der Paulus in Athen gemacht hat. Wo der Paulus in Athen rumgelaufen ist und hat dann auf dem Areopag gesagt, also ich habe bei euch einen Altar gefunden, da steht drauf, dem unbekannten Gott, ich kann euch den Namen nennen. Das ist nämlich der Gott und Vater Jesu Christi. Und da hat er dann von dort her dieses Wort anonym übernommen. Er hat dann selber gesagt, das ist ein unglückliches Wort. Ich hab mich da bei dem, wie heißt der jetzt, mit der Logotherapie, Frankl. Frankl hat seine Doktorarbeit in Wien geschrieben über den unbewussten Gott. Und das Wort verwende ich und sage unbewusste Christen.
Aber meine Frage bezog sich eher, was hat jetzt die Taufe oder Tod Jesu, hat er jetzt ein Pflaster drüber geklebt? Ist das
Nein, der hat diese Möglichkeit der Teilnahme an der innergöttlichen Leben wieder teilzunehmen. Also genau das wird weggenommen, die Erbsünde wird weggenommen durch die Taufe. Nicht die Folgen, wir haben immer noch die Ungeordnetheiten in uns, dass es bleibt und auch der Tod. Die Frage ist, was heißt hier Tod? Das war auch ein wichtiger Punkt für Rana, sagte, natürlich gehört der Tod zum Leben dazu, das wissen wir einfach. Wo kämen wir sonst hin, wenn alle Ahnen uns immer noch auf dem Kopf rumtrampelten hier? Nicht? Also das geht ja gar nicht. Sondern gemeint ist dieses Dunkel des Todes, dass auch weder der Sterbende noch die anderen Leute genau wissen, wehren wir uns eigentlich dagegen, dass wir uns genommen werden, oder akzeptieren wir das? Also ist der Todeskampf und alles, was dort ist, nur ein Vitalgeschehen? Oder bezieht sich das auch auf unsere Freiheit und unseren Blick auf die Welt? Das weiß der Sterbende nicht so genau und das wissen eben auch die Umgebenden nicht. Das bleibt bestehen. Deswegen bleibt also der Tod etwas Merkwürdiges nach wie vor und Belastendes. Aber der Hauptpunkt von Erbsünde, deswegen habe ich das im Ganzen nochmal erzählt, also das Fehlen des innergöttlichen Lebens, das wird durch die Taufe aufgenommen. Punkt zwei, auch wer nicht getauft wird, dem kann Gott also in seiner besonderen Gnade diese Kraft schicken. Und das war eben auch die Überzeugung von Rana. Rana kam darauf, weil ihm Leute Briefe geschrieben haben. Haben geschrieben, mein Sohn ist aus der Kirche ausgetreten oder mein Bruder geht nicht mehr in die Messe oder sonst wie, kommen jetzt alle in die Hölle. Und hat einen berühmten Artikel, Aufsatz geschrieben in einer seiner Schriftenbände, der Christ und seine ungläubigen Verwandten. Und das hat er dann auch generell geschrieben. Und da argumentiert er so. Punkt 1. Wenn jemand auf die Dauer anständig und gut lebt, dann wissen Christen, dass das nur aus der besonderen Gnade Gottes geht. Und alle Gnade Gottes kommt durch Jesus Christus. Deswegen anonyme Christen. Ne? Also das ist der erste Schritt. Wer also extra, wenn jemand auf Dauer sich anständig benimmt, wissen wir, dem hat Gott eine besondere Gnade geschenkt. Das ist aber nur der erste Teil der Antwort. Der zweite Teil der Antwort ist, dass zur Gnade eine kognitive Dimension gehört. Wir sind also nicht bei Nathan dem Weisen, Menschlichkeit statt Wahrheit oder so, sondern die Gnade hat eine intellektuelle Seite und die nennt sich Glaube. Und dieser Glaube hat kann in zwei Grundformen auftreten. Die uns nähere Form ist kategorial mit Rana gesprochen. Kategorial, Kategoräen heißt beschuldigen, auf den Kopf zu sagen, das gehört in die Gerichtssprache. Und das hat Aristoteles eben hineingeholt in die Philosophie aus der Gerichtssprache und meint damit das Benennbare, Bezeichnbare, das Fassliche, das Greifende, das auf den Kopf Zusagbare. Wir sagen heute auch oft dafür das Konkrete oder so. Und diesen Ausdruck kategorial hat Rana da übernommen und verwendet das Wort immer, also ein griechisches Wort. Der Gegenbegriff ist ein lateinisches Wort, transzendental. Und das heißt in der Antike erstmal wörtlich überstieglich, das, was über die einzelnen Kategorien, Substanz, Akzidenz, das Wo-Sein, das Was-Sein, das Wie-Sein und was es da alles gibt oder so, was das überschreitet. Zum Beispiel, alles, was ist, ist ein Seiendes. Alles, was ist, ist irgendwie eines. Und eines kann vieles sein. Zum Beispiel, eines ist hier der Tisch, eines ist jeder und jede von uns, eines ist aber auch unsere Veranstaltung. Also eines kann sehr viel strukturiert sein, aber alles, was ist, ist eines in irgendeiner Weise. Alles, was ist irgendwie erkennbar. Darum heißt dann die Formel omne ens est verum. Und weil das ein Begriff ist, der über alle Arten und Kategorien hinweggeht, hat man den genannt transzendental. Und dann kommt Kant und führt einen neuen Begriff von transzendental ein und sagt, für mich heißt transzendental jetzt nicht mehr das, was alle Kategorien übersteigt, sondern für mich heißt transzendental die Fragestellung nach den subjektiven Bedingungen von Erkennen. Mein Beispiel war immer, was muss ich denken, um denken zu können, was ich denken will? Zum Beispiel Farbe. Da muss ich Verschiedenes denken. Objektiv muss ich zum Beispiel denken, Ausgedehntheit. Eine unausgedehnte Farbe sehen Sie nicht. Aber transzendental müssen Sie denken, Augen. Mit der Nase und mit Ohren sehen Sie keine Farben. Und das ist die transzendentale Frage bei Kant. Deswegen haben wir da diese Verschiebung auf diese Bedingung hin. Jetzt wieder zurück zu unserer Sache. Rana benutzt transzendental sowohl vorkantisch wie nachkantisch, das ist dem wurscht. Dem geht es bei Transzendental rum, dass es so das Allgemeine ist. Und das Allgemeine wäre eben zum Beispiel die Liebe oder die Wahrheit, so dieses Allgemeine. Konkret, kategorial wird es dann diese Nächstenliebe oder diese Mutterliebe oder was das jeweils ist. Und so gibt es jetzt außer dem kategorialen Glauben, indem ich zum Beispiel das Credo aufsage. Und das kann natürlich so ein Japaner nicht. Der kriegt aber mit der Gnade Gottes den transzendentalen Glauben. Das heißt, der guckt auf die Welt ein bisschen so mit den Augen von Gott und Christus. So wie zum Beispiel menschliche Lehrer sagen, wenn du mit einem nicht auskommst, versuch doch mal, ihn mit den Augen seiner Mutter zu sehen. Ne? Denn die versteht da vieles, die billigt auch nicht alles, aber sie mag da ihren Nichtsnutz da und so. Ne? Und in diesem Sinn gibt es also den transzendentalen Glauben. Das heißt, ein Mensch, der Gottes Gnade bekommt, die durch Jesus Christus verdient wird, ist zugleich beschenkt mit einem quasi schöpferischen oder christlichen Blick auf die Welt und die Dinge. Das ist der Unterschied zu dieser einfachen Nathan-Geschichte. Und das vergessen die Leute oft. Deswegen wollte ich das unbedingt dazu erklären. Also Gnade ist nicht bloß, ich kriege Kraft, mich anständig zu benehmen, sondern hat eben auch eine Erkenntnisseite, Glaube genannt, eigentlich gewünscht ist und deswegen soll Mission sein, weil Gott es verdient, dass die Menschen schon vorher merken, wie Gott sie liebt. Es gehört sich im Blick auf Gott so, dass die nicht bloß an Autos, Schlipse, Sex und was weiß ich und ins Lexikon kommen, als Probleme haben oder so, sondern eben auch wissen, dass Gott sie liebt. Das gehört sich für Gott so und es gehört sich unter einer anderen Richtung auch für die Menschen so, dass wir eigentlich den Menschen schon sagen sollen, ihr seid nicht so verloren, ihr müsst nicht euch selbst rechtfertigen, dass ihr lebt. Ihr seid gewollt, euer Leben ist ein Gewolltsein, ihr seid von Gott schon immer vor aller Leistung, trotz aller Schuld, reuelos und unwiderruflich gewollt und angenommen und das für jeden Augenblick. Und deswegen soll Mission sein. Das haben auch die Missionare erstmal nicht begriffen. Da kriegte der Iraner viele Probleme. Die haben gesagt, ja, wofür machen wir das noch? Denken Sie, was früher immer die Wahl, auch die Programme immer war bei Pfarrmissionen. Also hieß immer, rette deine Seele. Nee, es geht nicht um Retten der Seele. Die soll man retten, dass sie sich anständig benimmt, natürlich, aber nicht bloß, um sie zu retten, sondern weil man sich anständig benehmen soll. Sondern es wird deswegen gesagt, weil Gott es verdient, dass die Leute vorher wissen sollen, wie er uns liebt. Und dass die Menschen, dass denen gesagt werden soll, dass sie nicht so ängstlich um sich sein sollen, wie wir hier miteinander lesen gerade und versuchen zu verstehen, sondern dass wir wissen, dass wir im Ganzen von ihm angenommen sind und dass er jeden Moment zu uns sagt, es ist gut, dass es dich gibt und es soll dich geben und dein Name steht in meiner Hand. Und das soll in der Mission gesagt werden und immer schon da sein. Welche nähere Gestalt das dann annimmt und wie das wird, wenn es dann sich wirklich vollzieht, im Hineingehen dann in die Herrlichkeit der erreichten Auferstehung, das würde ich auch nicht abstrakt nennen, sondern das ist uns noch verschlossen. Und deswegen können da die Leute sich auch träumen, was sie wollen, das spielt keine Rolle. Ich weiß noch gut, im Religionsunterricht, ich war auf dem Jesuitenkolleg, dann haben so die Mitschüler gefragt, ob sie im Himmel dann Fußball spielen dürften. Nicht? Der Religionslehrer sagte, wenn ihr wollt, ja. Das war einfach die Frage, ja klar, wenn ihr wollt, ja. Die Frage ist, was man dann wirklich will. Der Münchner im Himmel hat jedenfalls keine Lust zum Halleluja singen. Nicht? Der geht dann lieber wieder ins Hofbräuhaus. Nicht? Das ist eben jetzt die Frage. Deswegen ist der Himmel natürlich nur ein Glück für Leute, die Gott lieben. Und da haben wir ja auch in unserer deutschen Sprache ein sehr schönes Liebesgedicht, wo das auch so vorkommt. Wenn ich von deinem Anblick tief gestillt, vom Mörike, ne? Das ist eins auch unserer schönen deutschen Liebesgedichte. Das ist wirklich der Anblick und das Gegenüber. Es ist die Gegenwart des geliebten Menschen, dass das dahin gehört. Und so wäre das dann da mit drinne. Also es bleibt problematisch und ich gebe Ihnen gern die Information, dass heute ein Großteil der Theologen das eben gar nicht mehr sagt, das ist überholt und das ist, müssen wir abschaffen oder so. Ich meine, wenn man es so sieht, wie ich es Ihnen jetzt so klassisch darlege, ist es nicht so blöd. Sondern ist etwas, was ich ohne große Probleme auch, natürlich, weil die ganze DDC-Frage ist problematisch, ne? Aber so im Ganzen, womit ich ganz gut leben kann, in all den Bereichen. Was Sie damit machen, ist Ihre Sache. Ich tue nur meinen Dienst und erzähle Ihnen also das Ganze, weil ich sonst das nicht lese. In den theologischen Büchern steht das irgendwie nicht drin, das wird aber so irgendwie verbogen und so anders dargestellt. Das ist eigentlich gemeint und dann ist es immer noch ein Anstoß, ja, ja. Ne? Aber so ist es. Also wer nochmal nachhaken will, nachfragen, so irgendwie, bitte, dafür reden wir ja hier miteinander.
Wenn wir schon dabei bleiben, wieso heißt dann, sie erkannten sich selbst und erkannten, dass sie nackt waren?
Eben, das ist jetzt der nächste Punkt. Und da ist ja zu sagen, ist richtig, ja. Das ist natürlich, das ärgert nochmal viele Leute und stört mich auch. Ich meine, dass das tatsächlich insofern dort hineinpasst, dass Leiblichkeit eigentlich heißt, komm und bedien dich bei mir. Aber natürlich in Zustimmung und in Zulassung. Punkt eins. Punkt zwei. Warum sagt Gott, wir sollen da nicht drangehen? Wenn alle Leute da Märchen erzählen können, kann ich es ja auch. Und ich erzähle so das Märchen weiter und sagt, dass man hätte einfach, Gott geht ja immer im Morgenwind spazieren da, sagt, warum dürfen wir denn nicht an das Obst? Und dann hätte er gesagt, das gibt's heute Abend als Kompott. Das heißt, es gibt, und ich habe gesagt, anstatt zu behaupten, das sei eine tolle Revolution oder die Welt zu stürmen, wie leider unser ganzer deutscher Idealismus sagt, von Kant bis Hegel, sage ich, das Ganze ist viel schlichter. Wer jemals in der Adventszeit im Schlafzimmerschrank der Eltern nach den Weihnachtsgeschenken geguckt hat, der weiß, wovon hier die Rede ist. Es gibt Dinge, die sollen wir erwarten, weil sie uns überraschen sollen. Und jetzt ist es beim Kind, das da im Schlafzimmerschrank der Eltern nach dem Weihnachtsgeschenk guckt, natürlich simple Neugier. Ich behaupte, dass es bei den Ureltern was anderes ist, mehr ist. Indem die nämlich sagen, also ich muss zugeben, Gott liebt mich. Denn lieben heißt sagen, volo uts is, und ich verdanke Gott mein Dasein. Aber wenn ich mir jetzt die Liebe angucke, dann gucke ich mir mal an, was ich da gekriegt habe. Und da sehe ich, wie wenig ich eigentlich nur bin und habe. Warum bin ich nicht hübscher, warum bin ich nicht größer, warum bin ich nicht gescheiter, warum bin ich nicht netter, wo ich dann immer dazu rede und sage, das täte auch meiner Frau gut, nicht? Sondern ich bin nur so, wie ich bin. Also sagt man, Gott kümmert sich um mich, aber nicht besonders sehr, angesichts der Grenzen, auf die ich da stoße. Das heißt, ich bin nicht der Meinung, dass die Menschen so toll wie die Engel, wie Gott sein wollten, sondern dass die mit sich unzufrieden waren. Grundgedanke bei Guardini, können wir uns akzeptieren, können wir uns annehmen? Und dass wir uns annehmen sollten, wenn wir sagen, wenn Gott uns so macht und schafft, dann ist es in Ordnung. Ich muss da nicht toller oder schöner oder weiser sein. Warum eigentlich? Und dass von dort her ein Stück von Misstrauen in uns drin steckt, behaupte ich. Die Bibel würde Kleinglauben sagen, also Unglauben im Glauben. Ich will, aber nicht so toll wie die Engel, so sind wir gar nicht, sondern ich will schon sein wie er. Warum? Weil ich sage, ich muss besser auf mich aufpassen können. Denn er hat offenbar zu wenig getan. Ich sitze da so beengt und bedroht und so wenig. Wo kriege ich denn ein bisschen mehr Luft? Und was vorenthält er mir da oder so? Sodass die das schon Verbot nennen, behaupte ich schon, ist schon die Folge, dass das nach dem Sündenfall geschrieben ist.
So. Würde ja heißen, es ist mir peinlich, ich bin mir selber peinlich. Also das würde ja quasi auf der Linie sein, dass man sagt...
nicht ganz. Also diese Nachtrag lesen tatsächlich so lesen, dass heute Leute das schreiben, ja. Theologen. Die sagen, die Ureltern sind noch Kinder oder halbe Tiere. Das kann man so lesen. Habe ich gerade jetzt wieder ein Buch gelesen, also das ist die untermenschliche oder kindische Art, also im Paradies. Sag ich, wenn die so untermenschlich oder so kindisch sind, konnten sie überhaupt nicht schuldig werden. Es ist von dort her schon blödsinnig, zu behaupten, wir sind da schuldlos. Nein, sondern was ist der Weg? Deswegen sage ich, Leib heißt, komm und bediene dich bei mir, aber wenn es mir angeboten wird. Und wenn ich mir nehme und anstatt zu warten, bis ich es kriege, dann wird das ganz besonders deutlich nochmal angesichts der Sexualität, dass nämlich der Mann sich nimmt, statt sich schenken zu lassen. Und um diese Entdeckung geht es da. In welcher Form, dass es gibt Leute, die behaupten, es habe sich dann auch um die Sexualität gehandelt. Es gibt ja Leute, die sagen, Adam und Eva haben sich überhaupt erst erkannt nach dem Sündenfall. Andere sagen, nein, es gibt schon die Paradieseshochzeit. Wir haben schon im Paradies miteinander geschlafen. Das ist also nochmal offen. Die Frage, ob ich das jetzt ganz an der Sexualität festmache, ist natürlich so ein Punkt, weil das heute das große Problem ist, also seither. Das große Problem ist der stärkste Trieb im Individuum. Und weil es der einzige Trieb des Individuums ist, das überhaupt nicht dem Individuum dient, sondern nur der Art, ist es mit einer solchen massiven Lustprämie besetzt. Sonst würden wir das gar nicht tun. Und von dort her taucht das als Problem auf, dass es jetzt unsere Freiheit und unser Bewusstsein einschränkt. Und das führt dann zu diesem merkwürdigen Verhältnis der Peinlichkeit und des Störens gegenüber unserer Leiblichkeit, dass wir eben nicht wissen, wie weit sind es die Hormone, wie weit ist das Es, wie weit bin ich es bei Liebe und Verliebtheit und beim Verlangen. Und deswegen hat man diese Unbefangenheit in allen Kulturen in gewisser Weise, ob die Leute nun angezogen sind oder nicht. Die haben ja früher gedacht, dass diese nackt herumlaufenden Leute da keine Scham kennten, das ist überhaupt nicht wahr. Auch wenn die Leute so rumlaufen und haben da überhaupt nichts, was dazu gedeckt ist, das spielt keine Rolle. Die wussten auch, wie man sich zu benehmen hat und verhält sich. Das ist ja nochmal aufgeschlossen dann. Ne? Das gehört ja auch nochmal dazu. Also, dass da so ein Bewusstsein da ist dafür. Und deswegen wird das hier jetzt hineingenommen und es legt sich halt nahe, das tatsächlich an der Sexualität festzumachen, weil das eben so nah dran sitzt und deswegen taucht das auf. Aber ich behaupte eben nochmal so, es kommt darauf an, dass ich etwas geschenkt kriege und dass ich also, wie der Papst ja gesagt hat, drei Worte gehören zum Mitsein der Menschen. Das erste Wort heißt bitte oder darf ich, das zweite Wort heißt danke und das dritte Wort heißt verzeih. Mit den drei Worten kommt eine Ehe durch über die Jahre, sagt er. Die gehören so als Grundherzworte des Miteinanders hin. Also erstmal darf ich oder bitte, zweitens danke, drittens verzeih. Das sind die drei Worte mit der zugeordneten Haltung, die hingehören, wenn Menschen miteinander leben. Und das wird eben bei uns dann am deutlichsten nochmal in diesem Verhältnis, bei der größeren Bedürftigkeit, sexuellen Bedürftigkeit der Männer und bei der größeren Kraft und Stärke der Männer, sodass es von dort her darauf hinausläuft, dass, verstehe gut, die Frauen und die Feministinnen und die Bibel in gerechter Sprache, obwohl die mich aufregt, aber wenn man im Einzelnen hinguckt, kann man schon verstehen, dass die sagen, was ist das für eine komische Gesetzgebung, dass da zum Beispiel, also wenn die Frau vergewaltigt wird auf dem Feld und irgendwie nachgewiesen werden kann, dass sie geschrien hat, dann entschuldigt sie das, dann wird sie nicht gesteinigt, sondern dann muss der Vergewaltiger erstmal Geld an den Vater zahlen und zweitens sie heiraten. Wieso man dann gerade vom Vergewaltiger geheiratet wird, kann man sich auch Gedanken haben, auch wenn man keine Frau ist. Nicht? Also, dass das einfach dann so in der Form untergeht. Wo man da sehen muss, wie müsste das eigentlich aussehen, ne? wenn die Fragen, die dorthin gehören. Und dass man, von dort her wundere ich mich nicht, dass man dann das als Beispiel am deutlichsten nimmt. Warte ich, habe ich gefragt, bitte, darf ich? Und nehme ich das respektvoll an? Oder meine ich, wenn ich es nicht kriege, muss ich es mir nehmen? Und diese Reaktion, dass das da gemerkt wird, das, so sehe ich, dass das so hingehört. Der Apfel hat immer etwas so mit Frau und Sexualität zu tun gehabt. Andere weisen darauf hin, dass ja der Apfel Malum heißt, und wie, also Malum auch, dass es von dort her nochmal passt. Aber an sich hat der Apfel immer was so mit der Liebe zu tun, mit dem Fünfeck, auch wenn man aufschneidet oder so, haben wir das Pentagramm. Das Pentagramm ist ja in einem durchvollzogen, die Einheit, erstmal ist es die Summe von 3 und 2, von männlich und weiblich, und dann ist es als Pentagramm das, was man mit einem Ding durchzeichnen kann, also es ist die Gemeinsamkeit dann noch, so vielleicht der Liebesknoten, der hineingehört und die Verbindung von 3 und 2, und das muss man sehen, dass das in diesen alten Formen eine ganz wichtige Sache ist. Das nochmal in der Form zu sehen. Ne? Das ist, wenn Sie so einen Apfel aufschneiden und im Gehäuse Sie eigentlich auch gewissermaßen also dieses Pentagramm dann nochmal drin haben, was das Bild für die erfüllte Liebe ist. Aber Sie merken, dass hier kann ich nichts beweisen. Ich kann Ihnen nur erzählen, was ich da überall herum gelesen habe und wo ich meine, dass man das da so dazu packen kann in den Geschichten, was immer Sie dann daraus denken oder machen. Und da können wir ja beim nächsten Mal auch noch, ich frage ja immer, ich möchte da jemand mal nachfragen, was wir da gemacht haben. Und dann sehen wir, was wir da nächsten Freitag noch mal vielleicht dazu sagen oder machen. Ne? Die Zeit ist schon wieder rum. Vielen Dank.